Und diese Frage wurde unterschiedlich beantwortet. Eine Antwort auf diese Frage bekommen wir heute. Ich gehöre zu den unbeachteten Menschen. Dazu lese ich einen Bibeltext aus dem Johannesevangelium und so leid es mir auch tut für manche, wer kann, steht bitte dazu auf. Können wir den Text haben? Ja, danke. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobsbrunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib ihn zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort, für diese anschauliche Geschichte. Und wir bitten dich, dass du uns hinter das Anschauliche blicken lässt und dein Wort für uns heute, für unseren Alltag erklärst. Im Namen Jesu. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Johannes verfolgt mit der Erzählung von der Frau am Jakobsbrunnen und auch in anderen Berichten in seinem Evangelium ein Ziel. Und dieses Ziel beschreibt im Kapitel 20, Vers 31 wie folgt: Diese Zeichen aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes möchte, dass in diesen Geschichten Menschen Jesus begegnen. Mehr noch, er möchte, dass sie ihn als Gottes Sohn erkennen. So war es bei der Hochzeit zu Kana, so war das im Gespräch mit dem Nikodemus und bei den Zeugnissen des Johannes, des Täufers. Wir sollen erkennen, dass Jesus das fleischgewordene Wort ist. Und der Jesus, der dieser Frau am Brunnen begegnet, will sich ihr als Gottes Sohn offenbaren. Drei Gedanken zu dieser Geschichte. Jesus hält das Heft des Handels immer in seiner Hand. Dann, er kam, um Sünder zu suchen und zu retten. Und dieser Jesus gibt das Wasser des Lebens. Jesus hält das Heft des Handels in seiner Hand. Zuerst eröffnet uns der Text, dass Jesus Judäa verließ und sich auf den Weg nach Galiläa machte. Ich zeige gleich eine Karte, da werden wir sehen, wo das ist. Der Grund seiner Abreise waren die Erfahrungen, die er gemacht hat, und davon lasen wir in Versen 1 bis 3. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obwohl er das nicht selber tat, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Jesus entschied sich, Judäa, das liegt im Süden Israels, zu verlassen, weil ihm bekannt wurde, dass Pharisäer wussten, dass er mehr Erfolg hatte als Johannes und dass ihm mehr Menschen nachfolgten als seinem Wegbereiter. Vermutlich wollten die Pharisäer diesem Treiben ein Ende setzen und sie fürchteten, dass sich immer mehr Menschen Jesus anschließen und dass sein Einfluss außer Kontrolle geraten würde. Aber Jesus behält das Heft des Handels in seiner Hand. Er wusste, dass es wie jedes Ereignis seines Lebens eine von Gott vorgegebene Zeit gibt, dass nichts da zufällig abläuft. Er wusste auch, dass der Zeitpunkt seines Todes noch nicht gekommen ist, nicht mal die Zeit seiner Verhaftung. Er verließ Judäa nicht, weil er Angst hatte vor den Pharisäern, sondern weil seine Stunde noch nicht gekommen ist. Ihm konnte keiner was anhaben. Im Johannes 7 wird berichtet, da suchten sie ihn anzugreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Aus diesem Grund verließ er Judäa und ging nach Galiläa. Als aber dann schließlich seine Stunde da war, da war er freiwillig bereit, sein Leben zu lassen. Und wir lesen im gleichen Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 18, niemand nimmt mein Leben, nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst aus. Jesus wusste, wann seine Stunde war und wann sie kam. Und weil sie noch nicht da war, handelte er und verließ Judäa. Er nahm also das Heft des Handels nicht nur bezüglich des Zeitpunkts seiner Festnahme und seines Todes in die Hand, sondern auch in der Frage, wo und wer er trifft, wen er trifft. Und da lesen wir, er musste aber durch Samarien reisen. Und dieses Wort musste ist hier schon ziemlich entscheidend. War das ein geografischer Zwang, fragt man sich, dass er Judäa verlassen musste? Musste er durch Samaria reisen, um nach Galiläa zu kommen? Tatsache ist, dass Judäa hier im Süden liegt und Samarien hier und Galiläa dort oben im Norden. Und der kürzeste Weg für Judäa nach Galiläa führte einfach durch dieses Land. Und wäre doch ganz normal, wenn man so gehen würde. Das war aber nicht der Weg, den die Juden gewöhnlich gegangen sind. Warum? Sie hielten nichts von den Samaritern. Sie hielten sie für religiös schräge Leute, die theologisch schief gewickelt sind. Die waren verfeindet. Deshalb machten sie immer einen großen Bogen um Samarien, um einfach dort nach Norden, nach Galiläa zu kommen. Da liefen sie entlang vom Jordan und irgendwann da im Norden setzten sie über den Jordan und waren sie in Galiläa. Deshalb schreibt auch Johannes, er musste durch Samaria reisen. Er musste durch Samaria. Er hat nicht den normalen Weg genommen. Da würde er eben diesen Bogen machen. Und das bedeutet, dass Gottes Sohn Jesus Christus nicht einem geografischen Zwang unterlegen war, obwohl es eine normale Route gab nach Galiläa, die Samarien mied. Jesus hielt das Heft des Handels in der Hand. Er ging durch Samarien oder Samaria, weil er eine göttliche Verabredung hatte. Er wollte dort jemandem begegnen. Er wurde nicht durch die Umstände, durch die Pharisäer oder durch die Geografie gesteuert und getrieben, sondern er war zu jeder Zeit der Herr der Lage. Und das können und sollen wir uns merken. Der Herr, Jesus Christus, ist immer der Herr der Lage. Er hatte eine Verabredung mit einer notorischen Ehebrecherin. Und so erfüllte Jesus mit seinem Entschluss, Judäa zu verlassen, viele Absichten zur gleichen Zeit. Er erfüllte den Zeitplan Gottes bezüglich seiner Festnahme und seines Todes. Das hat sich alles verzögert, weil das später kam. Und er traf diese Frau am Jakobsbrunnen. Er hatte also das Heft des Handels in der Hand. Und er hat das auch wenn wir seine Wege nicht verstehen. Warum macht Gott das so? Er verfolgt seine Absichten. Denen, die Gott lieben, lesen wir im Römerbrief, dienen alle Dinge samt Umwege zum Besten. Denn sie dienen Gottes Absichten. Meistens verstehen wir das im Nachhinein. Warum musste ich so viele Jahre leben und ich habe an Jesus Christus nicht geglaubt? Ich habe alles Mögliche getan, aber nicht an Jesus geglaubt. Man ist aber Umwege gegangen, vielleicht weil Jesus vorbereitete Werke mit jemandem hatte, um ihn später als ein Werkzeug zu benutzen. Da lesen wir weiter, da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen, und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Wie? Wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Und in Klammer wird hier erklärt, denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Gib mir zu trinken. Das war eine außergewöhnliche Handlung. Warum? Erstens, weil das eine Frau war. Das ist nicht so wie heute in Deutschland, wobei ich denke, gewissermaßen muss man schon darauf achten. Normalerweise sprach damals ein Mann niemals eine Frau öffentlich an. Das war nicht schick. Das war nicht die Sitte. Es gehörte sich einfach nicht. Und Jesus bringt hier zum Ausdruck, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Es gibt keine Wertigkeit. Vor Gott gibt es keinen Mann oder Frau, dass eine von denen besser wäre. Überhaupt nicht. Es gibt keinen Juden, keinen Samaritern, keinen Polen und Chinesen und was auch immer. Alle sind gleich vor Gott. Kein Dicken und Dünnen und kein Großen und Kleinen. Alle sind gleich vor Gott. Und die sind alle gleich, weil sie alle vor Gott, was sagt uns die Bibel? Sünder sind. Und von Gott geliebt. Und Gott möchte sie zu sich selbst hinlieben. Jesus kam, um Sünder zu retten. Und Sünder sind alle Menschen, egal welche Herkunft und egal welchen sozialen Standes. Das Zweite, sie war noch eine Samariterin. Und sie war total überrascht, dass Jesus sie ansprach. Sie wusste ganz genau, kein normaler Jude, der ganz normal tickt, würde sie ansprechen. Im Jahre 722 vor Christus haben die Assyrer Samaria erobert. Das war damals so, das ist heute auch so. Und sie haben einige von den Juden verschleppt, manche ließen sie zurück. Gleichzeitig siedelten sie in besetzten Gebieten ihre Leute an. Und das machen fast alle, die irgendwelche Gebiete besetzen. Das haben die Deutschen so gemacht, das haben die Russen so gemacht, das machen wer auch immer heute noch. Warum? Sie möchten die Bevölkerung ganz schön durchmischen. Das hat man in der Sowjetunion sehr gerne getan, dass man die Leute aus der Ukraine nach Kasachstan geschickt hat oder wohin auch immer, weil man da durch das Gemischte mehr Kontrolle über die Leute hatte. Nun damals mit den Juden war das so, und das ist heute auch so, irgendwann gingen die Leute Mischehen ein. Bei den Juden war das problematisch. Sie durften das auf gar keinen Fall. Und nicht nur das, sie nahmen auch einige ihrer religiösen Gewohnheiten an, die diese Fremden da mitgebracht haben. Sie beteten Gott nicht mehr in Jerusalem, sondern auf dem Berg Gerizim an. Darum bestand eine Feindschaft zwischen Juden und Samaritern. Denn die Juden, die sauber waren, sage ich mal so, mit nicht vermischtem Blut, sahen in den Samaritern keine Juden. Die waren irgendwie verdorben. Das ist schon bitter, von jemandem so angesehen zu werden. Und Jesus kommt, und das alles haben die beiden im Hinterkopf, Jesus kommt dort zum Wasser und bittet, zum Brunnen, bittet diese Frau um einen Becher Wasser. Und er hatte keinen Eimer. Das würde bedeuten, und das ist das dritte Problem, die Frau mit einer falschen ethischen Herkunft, die theologisch total falsch liegt und dazu noch Ehebrecherin ist, sollte im Wasser reichen. Das bedeutet, der Eimer, den sie berührt, und der Becher, die sind verunreinigt. Und die Juden durften aus verunreinigten Gefäßen nicht trinken. Ihr Lebensstil hat diese Gefäße versaut, so könnte man das heute sagen. Waren unrein. Und doch nimmt Jesus Kontakt zu dieser Frau, trotz aller dieser drei Gründe. Denn er kam, um Sünder zu suchen und zu retten. Und er wollte einfach einen Präzedenzfall statuieren. Da könnte man sich fragen, okay, das habe ich vielleicht schon gewusst. Was ist die Moral der Geschichte? Was heißt das für uns? Heißt das, sollen wir jetzt die Möglichkeit herausfinden, wie können wir eine Methode der Evangelisation vielleicht als Gemeinde entwickeln und so 10 oder 15 Schritte Plan zu einer erfolgreichen Evangelisation aufschreiben? Das glaube ich nicht. Wir können einiges hier lernen, was wir machen sollen. Wir sollen versuchen, uns selbst in der Geschichte zu finden. Finde dich in dieser Geschichte wieder. Wo bist du? Bist du der Jesus hier? Nein, wir sind nicht diejenigen, die retten können. Das kann nur Jesus. Wir sind nicht der, der das Heft des Handels in der Hand hält. Wir sind vielmehr diese Frau, diese verstrickte Frau, diese Samariterin, die Ehebrecherin. Wir sind die Durstigen, die Unreinen, wir sind die, die in Not geraten. Es ist hilfreich und heilsam vielleicht, mal sich selbst in diese Frau zu sehen, mit eigener Not, mit eigenen Schwierigkeiten, als der durstig ist oder verunreinigt und so einfach Jesus zu begegnen. Und wenn wir das tun, dann verstehen wir vielleicht Johannes 1,14, wo wir lesen, wir sahen seine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Weißt du was? Jesus ging dir nach. Er ging auch mir nach. Und irgendwann kam es zu einer Begegnung. Vielleicht bei dir ist es heute der Tag. Wir haben gerade von 4 Leuten gehört, die uns zum großen Teil sogar das Datum nennen konnten, wann Jesus ihnen begegnet ist. Und er machte für dich und für mich einen Umweg, um uns zu begegnen. Er wollte dich als Anbeter in seinem Reich haben. Und dabei hatte er, keine sonst, immer das Heft des Handels in der Hand. Er kam, um Sünder zu suchen und zu retten. Und das Letzte und das Größte vielleicht hier. Da lesen wir nochmal Johannes 4. Jesus sprach zu ihr, Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief, woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob? Und so weiter. Diese Frau erkannte immer noch nicht, wer Jesus war. Kann man sich schon so ganz platt fragen, war sie blöd oder was? Vielleicht. Wissen wir nicht. Aber selbst intelligente Leute erkennen Jesus oft nicht und erreichen oft keine Argumente. Sie wollen es vielleicht gar nicht. Sie denken an alles, aber nicht daran, dass Gott ihnen begegnen möchte in Jesus Christus. Auch Nikodemus, der war ein studierter Mann, kann man sagen, kam zu Jesus nachts und verstand nicht, was es bedeutet, neu geboren zu werden, also in ein neues Leben hineinzukommen und hat so komische Fragen gestellt. Und hier hatte die Samariterin, diese Frau, den Sohn Gottes vor sich stehen und fragte, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief und so weiter. Sie hatte keine Ahnung von Tuten und Blasen. Sie wusste gar nicht, was Jesus von ihr möchte. Und wisst ihr was? Genau so sind wir in manchen Situationen. Es geht nicht nur um die erste Begegnung mit Gott, dass wir zum ersten Mal Jesus erkennen. Es geht um viele andere Begegnungen, die dieser ersten Begegnung folgen. Wir sind blind oft und erkennen nicht, mit wem wir zu tun haben und dass er zu uns spricht. Und wir sind wie Nikodemus oder diese Frau hier. Wir sind auf uns allein gestellt und oft nicht in der Lage zu erkennen, wer Jesus ist, dass er Sohn Gottes ist. Jesus wandte sich aber nicht ab von dieser Frau, weil sie gerade so eine ganz komische Frau war. Nein, er ließ Gnade walten. Er erbarmte sich ihrer und er fuhr fort, ja, auf diese Frau, die den Retter brauchte, einzugehen. Und er sagte ihr, dass das Wasser er selbst ist. Das lebendige Wasser er selbst ist. Und auf ihre Frage, ob er größer ist als Jakob und der diesen Brunnen damals seinen Sünden gegeben hat, sagte er, ja, ich bin größer. Und er war auch größer. Und er ist größer. Er erklärt auch gleich, warum das Wasser, das er anbietet, besser ist als jedes Wasser, das man trinkt. Auch das aus diesem Brunnen damals. Besser als das, was wir bei irgendwo einem Getränkemarkt kaufen können heute. Es geht nicht um den Zusammenhalt, wie viel Kalzium und so weiter. Darum geht es nicht. Er erklärt auch mir und dir, warum sein Wasser besser ist. Sein Wasser ist ein Geschenk Gottes. Es ist lebendig. Es löscht unseren Durst, und zwar immer. Und damit ist nicht nur der physische Durst gemeint, sondern der Durst nach Leben, nach dem Sinn des Lebens, nach Liebe. Und es wird in dir eine Quelle entstehen lassen, sagte er. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, unser Leben ihm anvertrauen, dann entsteht in uns eine Quelle, die unseren Durst immer wieder löscht. Sein Wasser gibt uns auch das ewige Leben. Das ist was man braucht. Das ist das, was die Frau damals brauchte und das ist das, was wir heute brauchen. Und das ist das, was viele, viele Menschen brauchen. Gerade die Unbeachteten, die Ausgestoßenen, die Randgruppen. Und Randgruppen sind nicht nur die, die ihr vorher auf die Frage von Siegfried aufgezählt habt. Randgruppen sind auch auf dem Arbeitsplatz, in der Klasse, in der Nachbarschaft. Sogar in der Gemeinde gibt es Randgruppen. Und Jesus nimmt sich alle an. Jesus hält das Heft des Handels in seine Hand. Er kam, um Sünder zu suchen und zu retten, und das tut er immer noch und er gibt das lebendige Wasser und das ewige Leben. Er sagte damit zu dieser Frau, ja Frau, Und er sagt heute, ja Mann, ich bin größer als Jakob und alle anderen Patriarchen. Ich habe das Wasser des Lebens. Und wenn du daraus trinkst, wenn du an mich glaubst, dann hast du das ewige Leben. Dann hast du eine ganz andere Perspektive. Wenn du mein Wasser trinkst, dann wirst du für immer leben. Meine Lieben, das wünsche ich uns allen. Und ich sage zu jedem von uns, geh auch du zu unbeachteten Menschen. Schaue um dich herum. Wer ist der unbeachtete Mensch? Vielleicht empfindest du dich manchmal selbst so und sehnst du dich danach, dass Jesus dir in einem anderen Menschen begegnet. Er hat einen Plan für dein Leben in seiner Hand. Er will Menschen retten. Vielleicht bist du der Überbringer der guten Botschaft. Er will sie retten und er will das ewige Leben immer noch geben. Meine Lieben, Jesus will, dass ich und du, dass wir alle zu unbeachteten Menschen gehen. Willst du auch? Oder wenn du dich als solche fühlst, willst du Jesus annehmen mit dem allem, was er dir schenken möchte? Ich bete. Und nachdem ich gebetet habe, stehen wir auf und singen gemeinsam ein Lied. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass dir kein Weg zu lange war, um deine Liebe zu uns zu bringen. Dass dir dein eigener Sohn nicht zu schade war, um ihn zu uns zu senden, damit er für uns sein Leben gibt. Damit er zuerst dein Evangelium verkündigt. Und damit wir bei dir die Rettung finden können. Herr, wir bitten dich alle, dass du Menschen zu dir heute noch ziehst. Dass du uns zu deinen Werkzeugen machst, persönlich, aber auch als Gemeinde. Und wir bitten dich darum, dass wir immer wieder diese Wunder erleben, wie Menschen zu dir finden, wie sie Annahme finden. Mach uns auch zu solchen, bei denen andere Annahme finden. Und dadurch auch vielleicht dich ein Stückchen erkennen, auch in unserer Gemeinde. Amen. Vater, deine Liebe.